Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 23. Vers der Sure 42, Shura.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Zalikal ladhi.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Dies ist das, was Gott denen, die ihm dienen, die glaubend wurden und gute Werke tun, verheißen hat. Sprich, kein Königreich möchte ich von euch für meine Mission, nur eure Freundschaft für die mir Nahestehenden. Wer immer Gutes tut, dem werden wir es mehren, denn Gott ist verzeihend und wird es reichlich danken.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Freitag, dem 25. Februar 2022, gleich dem 6. Eswan 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »Mit uns durch Iran«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Islam, Ernährung und Gesundheit«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Präsidenten der Islamischen Republik Iran und Russlands erörterten telefonisch die Lage in der Ukraine. Ukraine beschuldigt Russland mit inszenierten Videos, es besteht keine Bedrohung für Zivilisten. Ukraine-Konflikt. USA sind nicht qualifiziert, China über Respektierung staatlicher Souveränität zu belehren. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Präsidenten der Islamischen Republik Iran und Russlands erörterten telefonisch die Lage in der Ukraine. Der Präsident der Islamischen Republik Iran, Ebrahim Raisi, und der Präsident der Russischen Föderation, Wladimir Putin, haben in einem Telefongespräch die aktuelle Lage in der Ukraine besprochen. Wladimir Putin informierte in diesem Telefonat am Donnerstagabend Präsident Raisi über die Situation in der Ukraine im Zusammenhang mit der militärischen Sonderoperation zur Verteidigung der Einwohner der Donbass-Republiken auf der Grundlage des Völkerrechts sowie dem Freundschaftsabkommen mit den Volksrepubliken Donetsk und Luhansk über Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung festgeschriebenen Verpflichtungen. Putin kündigte am Donnerstagmorgen in einer Fernsehansprache auch an, dass Russland eine militärische Sonderoperation im Donbass durchführe, um die Ukraine zu entmilitarisieren und nicht die Absicht habe, ihr Territorium zu besetzen. Der Kreml teilte in einer Erklärung mit, der iranische Präsident habe seinerseits die Sicherheitsbedenken Russlands wegen des destabilisierenden Vorgehens der USA und der NATO als verständlich bezeichnet. Des Weiteren tauschten sich Raisi und Putin in diesem Telefongespräch über die derzeit in Wien laufenden diplomatischen Bemühungen um die Wahrung und Umsetzung des Atomabkommens. In diesem Zusammenhang stellten sie fest, dass eine endgültige Einigung im Wiener Verhandlungsprozess dazu beitragen wird, die regionale Stabilität und Sicherheit aufrechtzuerhalten. Ukraine beschuldigt Russland mit inszenierten Videos. Es besteht keine Bedrohung für Zivilisten. Das russische Verteidigungsministerium gab an, dass die ukrainische Regierung inszenierte Videos verwendet, um die russischen Streitkräfte zu beschuldigen, wahllose Angriffe auf zivile Ziele durchgeführt zu haben, und betonte, dass Moskaus Militäroperation in der Ukraine keine Bedrohung für die Zivilbevölkerung darstellt. In einer Erklärung vom Donnerstag sagte der Sprecher des Ministeriums, Igor Konaschenkov, dass die hochpräzisen Waffen der russischen Streitkräfte nur die militärische Infrastruktur, Luftverteidigungseinrichtungen, Militärflugplätze und Flugzeuge der Streitkräfte der Ukraine außer Gefecht setzen. Konaschenkovs Äußerungen kamen, nachdem Kiew behauptete, Raketenangriffe russischer Streitkräfte hätten auch Zivilisten das Leben gekostet. Wir machen die Medien darauf aufmerksam, dass der Sicherheitsdienst der Ukraine Provokationen nach den bekannten Mustern der Weißhelme vorbereitet und bereits durchführt, sagte er. Er bezog sich auf die vom Westen unterstützte Gruppe der Weißhelme, die dafür bekannt ist, sich mit Terrorgruppen in Syrien koordiniert und inszenierte chemische Angriffe durchgeführt zu haben, um syrische Regierungstruppen fälschlicherweise zu belasten und Vorwände für Militärschläge einer von den USA geführten Militärkoalition zu fabrizieren, die seit 2014 in Syrien präsent ist. In ukrainischen Städten wurden inszenierte Videoaufnahmen mit sogenannten Massenopfern unter der Zivilbevölkerung der Ukraine gemacht. Vorbereitete Videos werden über kontrollierte Telegram-Kanäle und soziale Netzwerke verbreitet, sagte Konaschenkov und fügte hinzu. Die russischen Streitkräfte greifen die Städte der Ukraine nicht an. Nichts bedroht die Zivilbevölkerung, hob der Sprecher hervor. Ukraine-Konflikt. USA sind nicht qualifiziert, China über Respektierung staatlicher Souveränität zu belehren. Chinas Außenministerium erklärte, die Vereinigten Staaten seien nicht qualifiziert, dem asiatischen Land zu sagen, wie es die staatliche Souveränität und territoriale Integrität respektieren soll, nachdem Washington gesagt hatte, Peking sei verpflichtet, Russland zu drängen, die Ukraine-Krise zu deeskalieren. Der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price sagte am Mittwoch, China solle seinen erheblichen Einfluss auf Russland nutzen, um Präsident Wladimir Putin zu drängen, die aktuelle Krise in der Ukraine einzudämmen und zu deeskalieren. In einer Erklärung später am Donnerstag kritisierte die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying die Äußerungen von Price und sagte, »Ich befürchte, dass die US-Seite nicht qualifiziert ist, China zu sagen, wie es Dinge zu tun hat, wie zum Beispiel die nationale Souveränität und territoriale Integrität eines Staates zu respektieren.« Das chinesische Volk hat ein sehr reales und tiefes Verständnis und Gefühl für die Frage der nationalen Souveränität und territorialen Integrität, sagte sie. Hua sagte, China selbst sei Opfer kolonialer Invasionen, der alliierten Streitkräfte der acht Mächte und ausländischer Mächte geworden und habe eine äußerst bittere Erinnerung daran, wie das Land gedemütigt wurde, als es seine Souveränität verlor und vor etwa 20 Jahren seine Botschaft im ehemaligen Jugoslawien von NATO-Kampfflugzeugen bombardiert wurde, was zum Tod von 3 chinesischen Journalisten und vielen weiteren Verletzten führte. Bis heute schuldet die NATO dem chinesischen Volk Blutschuld. Und heute sieht sich China immer noch den wirklichen Bedrohungen durch die USA im Bunde mit mehreren ihrer sogenannten Verbündeten gegenüber, die sich vorsätzlich in Chinas innere Angelegenheiten einmischen und Chinas Souveränität und Sicherheit in Bezug auf Xinjiang, Hongkong und Taiwan untergraben, sagte Hua. Neue Zusammenstöße in Sheikh Jarrah als rassistischer israelischer Gesetzgeber zurückkehrt. Heftige Zusammenstöße sind zwischen Palästinensern und israelischen Streitkräften ausgebrochen, die einen umstrittenen rechtsextremen jüdischen Gesetzgeber und seine extremistischen Unterstützer in das Brennpunktviertel Sheikh Jarrah im besetzten Osten von Al-Quds eskortierten. Palästinensische Einwohner gingen auf die Straße, um gegen die provokative Rückkehr von Itamar Ben-Gvir von der Allianz Religiöser Zionismus und seinen rechten Unterstützern zu protestieren, die sich in die Gegend einschlichen, ein provisorisches Büro errichteten und dort eine israelische Flagge hissten, berichtete die Nachrichtenagentur Wafa am Donnerstag. Die Auseinandersetzungen brachen aus, als israelische Streitkräfte die palästinensischen Einwohner und Aktivisten angriffen und versuchten, sie gewaltsam vom Tatort zu vertreiben. Israelische Streitkräfte haben den westlichen Teil des Viertels den 12. Tag in Folge abgeriegelt. Letzte Woche eröffnete Ben-Gvir ein parlamentarisches Büro in der Nachbarschaft, was als Versuch beschrieben wurde, die Spannungen im Bezirk zu verschärfen. Das palästinensische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten verurteilte daraufhin Ben-Gvirs Schritt als provokativen und eskalierenden Schritt, der droht, Gewalt auszulösen. Das Ministerium sagte, das Versäumnis der internationalen Gemeinschaft und des UN-Sicherheitsrates, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Israel zu zwingen, seine Besetzung von Al-Quds zu beenden, ermutige das Besatzungsregime, seine kolonialen Judaisierungsprojekte in der Heiligen Stadt voranzutreiben. Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat dem israelischen Regime und den Siedlern nach erneuten Angriffen auf Palästinenser in Sheikh Jarrah bereits eine deutlich formulierte Warnbotschaft übermittelt. Palästinensische Journalisten verklagen Facebook wegen Zensur palästinensischer Inhalte. Palästinensische Journalisten haben eine Klage gegen Facebook eingereicht, um ihren Einwand gegen die Social-Media-Plattform für die willkürliche Zensur und Sperrung von Konten zu äußern, die mit palästinensischen Nachrichtenagenturen sowie politischen und Medienaktivisten verbunden sind. Sada Social, ein palästinensisches Überwachungszentrum für soziale Medien, reichte am Donnerstag zusammen mit einer Reihe palästinensischer Journalisten, Schriftsteller und Nachrichtenagenturen eine Beschwerde über die willkürlichen Zensurmaßnahmen ein, die Facebook gegen palästinensische Inhalte ausübt. Die Klage fordert Facebook auf, seine Verfahren zur Sperrung und Schließung palästinensischer Konten zu überprüfen und zu prüfen, ob ein Algorithmus verwendet wurde oder Mitarbeitern das Ermessen überlassen wurde, Entscheidungen über die Schließung palästinensischer Konten zu treffen, sagte Sada Social in einem Beitrag auf seinem Twitter-Konto. Das Social-Media-Überwachungszentrum bestätigte, dass Facebook seine Maßnahmen gegen palästinensische Inhalte im Jahr 2021 verschärfte und dass die Beschwerden über Verstöße allein im vergangenen Jahr mehr als 1.593 Verstöße umfassten, wobei die Verstöße der Meta-Company mehr als 64,4% davon ausmachten. Sada Social betonte, dass Facebook Zensur palästinensischer Inhalte ein umfassenderes Problem darstellt, das weitreichender und systemischer Natur sei. Antipalästinensischer Rassismus und Hetze durch Israelis in den sozialen Medien haben in den letzten Jahren enorm zugenommen. Palästinensische Aktivisten sagen, dass bei der Durchsetzung der Richtlinien von Social-Media-Plattformen mit zweierlei Maß gemessen wird. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 12 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 7 Grad, Mashhad 7 Grad, Isfahan 10 Grad, Shiraz 13 Grad und Bandar Abbas 21 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Nach Terrorangriffen ukrainischer Spezialeinheiten im Donbass, nach Attentaten, Kampfdrohneneinsätzen, Feuerüberfällen und am vergangenen Freitag Bomben auf die russische Jamal-Öl-Pipeline in Luhansk hat Russland, wie angekündigt, die abtrünnigen Republiken Luhansk und Donetsk völkerrechtlich anerkannt. Der Bundesvorsitzende der Neuen Mitte, Christoph Hörstel, bedauert in unserem Interview, dass die inzwischen aus Washington gesteuerte Ukraine hier zum Opfer des NATO-Russland-Konflikts wird. Heute hören Sie den vierten und letzten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Hörstel, die EU-Kommission schlägt nach Informationen unerwartet weitreichende Sanktionen gegen Russland vor. Ein heute den Mitgliedstaaten präsentierter Entwurf sieht Angaben von Diplomaten zufolge den Handel mit russischen Staatsanleihen zu verbieten, um eine Refinanzierung des russischen Staates zu erschweren. Zudem sollen mehrere hundert Personen und Unternehmen auf die EU-Sanktionsliste kommen. Also, wir sehen, dass bereits die ersten Schritte eingeleitet worden sind. Wie wird sich diese Politik auf nun ohnehin belastete Beziehungen zwischen Russland und den westlichen Staaten noch auswirken?
Ja, sehen Sie, Herr Rockli, das ist ja sozusagen die traurige Entwicklung, wenn es mal so richtig anfängt zu kokeln, ja, ein wenig zu brennen, so wie jetzt, dann kommt so eine Logik des aufziehenden Krieges. Und die führt dann dazu, dass die NATO weltweit isoliert wird. Die NATO mag das vielleicht verbieten, aber es wird Staaten geben, die lassen sich davon sehr wenig beeindrucken. Die sind der NATO sowieso nicht besonders grün, das ist die eine Nummer. Und die andere ist, es wird die Welt weiter politisch teilen. Wir haben ja auch an den Bankengründungen der Chinesen, internationalen Bankengründungen, wo ja auch Großbritannien ein Erstbeitreter war, zum Beispiel als der ersten Zutrittsgruppe gehörte, haben wir ja gesehen, dass sich die Finanzströme nicht mehr so leicht aus dem Westen regieren lassen. Das heißt, wir dürfen sehr gespannt sein, inwieweit eigentlich EU, NATO sich hier ins eigene Fleisch schneiden, wenn sie meinen, sie könnten da Sanktionen in Marsch setzen, deren Wirksamkeit außerordentlich in Frage steht. Also ich will mal sagen, die nicht so ganz sichere Wirkung von Sanktionen, da ist ja sozusagen der Iran Weltmeister. Der Iran hat ja in der Menschheit einmalige Sanktionshärten zu spüren bekommen und hat sich seitdem erstaunlich entwickelt, kann man nur sagen. Man möchte gar nicht glauben, dass so etwas überhaupt möglich ist in dieser Welt, aber der Iran hat das geschafft. Mit den ganzen Nöten natürlich, die es in ihrem Land gibt, aber trotzdem, da hat sich was entwickelt. Kann man nicht anders sagen. Und mit Russland wird das kaum anders sein. Die Russland ist vorbereitet, die Verbindungen zu China sind immer enger geworden und es gibt auch kein Problem, wenn jetzt Nord Stream 2 nicht ausgenutzt wird. Die Chinesen nehmen alles Russengas, das sie kriegen können, das wissen die Russen. Und so sieht es aus. Also wir haben kalte Hütten, wenn das so weitergeht, nicht Russland oder China oder sonst irgendwer. Das ist sonnenklar. Das heißt, wahrscheinlich schneiden wir uns stärker ins eigene Fleisch, als wir ins russische Fleisch geschnitten kriegen. Und dann kommt die nächste Geschichte. Das ist ja sozusagen längst schon in der Debatte, ist noch nicht auf dem Tisch, weil das zu den letzten Sanktionen gehört. Das ist das Abschneiden Russlands von Technologie. Damit hat der Westen die Sowjetunion klein gekriegt, nur deshalb, weil es kaum Alternativen gab. Aber jetzt werden nicht in Apple-Laptops gar nicht mehr in den USA hergestellt, weil die USA das gar nicht können. Unglaublich. Und das kann man offen in den Mainstream-Medien lesen. Das ist jetzt nicht irgendein kleines Propagandablättchen, das sowas veröffentlicht hätte. Ich habe das interessiert zur Kenntnis genommen. Und in Sachen Technologie haben die Chinesen so gewaltig aufgeholt, dass ein solches Embargo seitens des Westens den Westen wahrscheinlich viel härter treffen wird als China oder Russland oder beide. Das sind die Dinge, mit denen wir jetzt zu tun haben. Also die Sanktionen mögen kommen. Russland ist da sowieso, hört da nicht hin. Der Iran hat nie daran gedacht, seine Souveränität aufzugeben, bloß wegen dieser wahnsinnigen Sanktionen. Und das iranische Volk ist absolut dahinter. Und genauso ist das russische auch. Stur, eil, gehen die ihren Weg weiter, weil sie wissen, sie haben recht, ganz einfach. Und deswegen schaukeln wir hier mit dieser unklugen Sanktionspolitik die Dinge nur auf, bei eingeschränkter Wirksamkeit das übliche Bild, kann man nur sagen.
Herr Horstel, Sie haben ebenso das mit der Gaspipeline Nord Stream 2 erwähnt. Und das ist auch das, was der ukrainische Präsident Zelensky gefordert hat. Er forderte, dass Sanktionen gegen Russland auch eine Schließung der Gaspipeline Nord Stream 2 beinhalten müsste. Also, Sie haben gesagt, dass diese Sanktion die Europäer härter treffen wird als Russland. Wir wissen auch, Sie wissen in Deutschland, dass Gaspreise in der letzten Zeit gerade wegen dieses Konfliktes angestiegen sind. Also muss man mit einer weiteren Preiserhöhung rechnen?
Ja, die wird zweifellos jetzt schon kommen. Das nimmt der Markt einfach vorweg. Da sitzen ja auch Firmen dran, die sagen, hallo, wir können, die rufen Freunde an und sagen dann, das machen wir gemeinsam, oder? Fragezeichen. Und dann machen die das gemeinsam und dann werden die Preise hier steigen. Wir zahlen jetzt, kann ich Ihnen sagen, wir haben gerade getankt, Diesel 1,63. Wir haben schon für unter 1 Euro getankt vor nicht langer Zeit. Also das sind die Dinge, die wir jetzt schon haben. Die Preise für Gas sind um das 4- bis 6-fache gestiegen. Die Menschen haben große Not. Gestern kam eine Meldung raus, dass ein knappes Viertel der deutschen Unternehmen, eine Meldung vom Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, sich existenzbedroht sieht durch die Preissteigerungen für Energie. Was dazu geführt hat, dass dann der Hörstel hingegangen ist und hat die Bundesregierung sofort aufgefordert, in Wahrung der durch ihren Amtseid eingegangenen Verpflichtungen sofort Nord Stream 2 zu öffnen. vollkommen gleichgültig, was die Europäische Kommission oder sonst irgendwer dazu sagt. Das ist unser souveränes Recht. Frau Merkel hat ja nie jemanden gefragt, ob er eigentlich die Oberhoheit über Nord Stream 2 an die Europäische Union abtreten möchte. Und das werden, könnten wir an dieser Stelle nachholen, dass wir sagen, so, das Zeug landet in Deutschland und wir haben das erste Recht darauf und das machen wir auch, weil wir tatsächlich Schaden von Deutschland, von seinen Menschen, seiner Wirtschaft abwenden müssen als Bundesregierung. Das ist die Verpflichtung des Amtseides und das wird hier im Moment gebrochen und da bin ich mal gespannt, wie sich die Bundesregierung aus dieser Affäre ziehen möchte.
Ja, also noch etwas, was in dem Zusammenhang und Russland hat für diese beiden Republiken Rubel eingeführt. Riecht das nicht nur nach einer Annexion?
Nun, das ist ein spannender Ausdruck, Annexion. Wissen Sie, wo ich Annexion kennengelernt habe? Das war bei den Golanhöhen. Das ist eine erstklassige, korrekte Annexion. Israel hat die Bevölkerung der Golanhöhen nie gefragt. Und hat die eigentlichen, wie soll man sagen, Eigentümer natürlich auch nicht gefragt, das war klar. Und kurz bevor der Krach in Syrien losging, 2011, war ein Golanhöhenabkommen unterschriftsreif. Und ich glaube, das hat ein paar sehr mächtigen Leuten nicht gepasst. Und deswegen ging das damals los. So, jetzt haben wir hier eine Anklage wegen Annexion gegen die Krim. Also ich habe das mal so formuliert, Russland hat die Bevölkerung in einer Volksabstimmung gefragt mit deutlich über 90% Beteiligung und sehr deutlich über 90% Ja zur Wiedervereinigung mit Mütterchen Russland. Und da habe ich gesagt, Annexion geht anders. Wenn jetzt tatsächlich der Donbass zurück, da muss man ja auch dazu sagen, zurück zu Mütterchen Russland wollte, wird ganz sicherlich erneut die Bevölkerung gefragt werden. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, wie das aussehen wird. Genau wie auf der Krim. Vollkommen eindeutig. Die Leute, die sich Russland nicht verbunden fühlen, haben doch den Donbass längst verlassen. Die Abstimmungsergebnisse werden noch viel höher sein, falls es soweit doch möglich ist. Also jedenfalls an 100% herangehen der Zustimmung zur Rückkehr zu Mütterchen Russland für den Donbass. Und das ist der Bevölkerung nicht zu verwehren. Tatsächlich wäre sehr interessant, einmal zu sehen, ob Russland in diesem Fall tatsächlich die von der UNO vorgeschriebenen Wege dafür einhält oder wie das dann aussehen wird. Das wird sehr spannend. Aber ich glaube, Russland behält sich das auch vor. Nicht? Russland wollte ja nie überhaupt diese beiden abtrünnigen Republiken offiziell anerkennen. Das hat es nun gemacht. Und es behält sich diesen Schritt natürlich vor für den Fall, dass der Westen weiterhin in der gewohnten Weise aggressiv Richtung Osten drängt und nach vorne geht und seine Politik nicht ändert. Das ist meine Prognose an der Stelle. So leicht wird das nicht gehen, so schnell geht das vermutlich nicht, aber es hängt vom Westen ab und Russland wird wie immer reagieren.
Hossel, wie sehen Sie nun die Zukunft der Ukraine oder die Zukunft dieses Konfliktes? Wie schauen Perspektiven aus?
Wissen Sie, es ist ja so, diese Ukraine ist ein dermaßen sympathisches, schönes Land. Mich jammert und dauert es, was hier passiert. Seit 20 Jahren, seit 2004, seit dem ersten Putsch. Was ist da alles gewesen und wie hat der Westen eingegriffen und Deutschland musste sich sozusagen seine NATO-Sporen verdienen und 2014 da eine Hauptlast bei der Organisation des Maidan mittragen und solche Dinge. Unser heutiger Bundespräsident, damaliger Außenminister Steinmeier, ließ sich mit dem Nazi Tjani Bock fotografieren in einer Gruppe von insgesamt 4 Personen. Der Einzige, der grinste, war der Nazi Tjani Bock. Das sind so die Dinge, die hier passieren. Mich dauert sehr, die CIA hat seit 2007 die Nazi-Bewegung gefördert in der Ukraine. Die ist ungefähr so mehrheitstauglich dort wie hier, aber natürlich mit genügend Geld im Hintergrund und der CIA dahinter und einer Politik, die hochkorrupt gehalten wird, können die da sogar Fortschritte machen. Und wenn wir heute Demonstrationen sehen von Studenten oder sowas ähnliches, sehen wir immer dieses NATO-Symbol, dieses herabflatternden Vogels auf der Fahne der Ukraine. Und als ein ukrainischer Staatsbürger wäre ich stinksauer über die Verunstaltung dieser Flagge meiner Flagge. Und das ist tatsächlich die Situation. Die Ukraine ist das große, vom Westen, wie soll man sagen, in diese Rolle hineingetretene Opfer dieser westöstlichen Auseinandersetzung. Das ist ein Jammer um Volk und Land. Ich habe nicht vergessen, dass man ja das ganze Land in riesigen Flächen für die kriminelle Methode der Gewinnung von Bodenschätzen durch Fracking, durch das Hineinblasen von Chemikalien in den Boden öffnen musste für amerikanische Konzerne. Und ich will die ganzen schrecklichen Dinge, die da passiert sind, dass die Konzerne, die großen Konzerne der öffentlichen, der staatlichen Kontrolle entzogen wurden, auf amerikanischen Befehl hin durch eine Gesetzesänderung, die dazu führte, dass tatsächlich die Aufsichtsräte, in die dann amerikanische Staatsbürger oder deren Freunde hineingedrückt wurden, unter anderem auch die Söhne von Joe Biden, nicht wahr, die da mitgewirkt haben, dass hier die Konzerne der ukrainischen Kontrolle entzogen wurden. Das sind alles solche Dinge, die da passieren. Die Ukraine ist das große Opfer und es ist ein Jammer.
Vielen Dank, Herr Hossert, für dieses Gespräch.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Scharogny.
Ja, danke schön.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer Reihe unserer Sendung Mit uns durch Iran. Bleiben Sie dran.
Mit uns durch den Iran.
Wir begrüßen Sie zu einer weiteren Folge aus dem Reisemagazin Mit uns durch Iran. Das Ziel unserer Reise in den letzten Wochen war die Provinz Semnan im nordöstlichen Teil des Landes, wo wir einige Städte besucht haben. Heute besichtigen wir die Stadt Germsar. Die Großregion Germsar liegt im äußersten Westen der Provinz Semnan. Die Fläche beträgt 10.000 Quadratkilometer. Die Provinzstadt Germsar befindet sich im Zentrum dieser Region auf einer Höhe von etwa 825 Metern über dem Meeresspiegel. Die Stadt liegt 110 Kilometer entfernt von der Provinzhauptstadt Semnan, bis Teheran sind es 100 Kilometer. Germsar ist von drei Seiten von Bergen umgeben. Die südliche Front öffnet sich zur Wüste. Die Region befindet sich in der Wärmezone. Manche Nomadenstämme wählen diese Region als ihre Winterresidenz. Dafür ziehen sich dann in den wärmeren Jahreszeiten nach Firuzkuh. In Germsar werden verschiedene Landwirtschaftsprodukte gewonnen. Weizen, Baumwolle, Honigmelonen und Feigen aus dieser Region sind sehr berühmt. In der Vergangenheit wurde Germsar Khar genannt. 1937, als die Eisenbahn in Iran gegründet wurde, hat man den Stadtnamen in Germsar geändert. Bei den Parthern etwa vor 2000 Jahren gehörte Germsar zu ihrem Herrschaftsgebiet. Nach dem Islam war Khar eine angesehene Region der Provinz Rei. In historischen Texten heißt es, Khar galt für eine Zeit als erobertes Land der Sassaniden, ein andermal war sie von der Siyar-Sippe erobert, dann von Alawiten, Diyarlameh und Alebuye und schließlich von den Ghaznaviden. In dem Werk Mojamul Buldan wird Khar als große und historische Stadt und als einen wohlhabenden Vorort von Rei gepriesen. Ebne Hural schrieb im 4. Jahrhundert über eine wohlhabende, schöne und kleine Stadt, die ihren Wasserbedarf vom Berg Damowand deckt. Aus historischen Unterlagen geht hervor, dass Khor bzw. Germsar früher zu den wohlhabenden Regionen Irans zählte, doch sie musste sich dann später verschiedenen Einflüssen geschlagen geben. Angriffe von anderen Völkern wie die Mongolen und später turkmenischen Rebellen, ungünstige Klimabedingungen und Armut, die aus lang anhaltenden Dürrezeiten entstanden ist, haben die Stadt zum Verfall gebracht. Es war besonders der Überfall der Mongolen, die der Region wie vielen anderen Gebieten im Land zum Verhängnis wurde und die Bevölkerung fliehen ließ. Germsar hat wie viele andere Städte Irans unzählige historische Werke zu bieten. Darunter befinden sich Grabstätten von Nachfahren des Propheten und von heiligen Karawansereien, Zitadellen, historischen Hügeln, Wasserspeicher und manch ältere Gebäude. Wir werden nicht all diese Bauwerke vorstellen können, daher müssen wir uns auf einige wenige konzentrieren. Im Süden von Germsar, etwa 50 Kilometer in der Wüste, stoßen wir auf Anhöhen, die Sioch Kuh genannt werden. An den nördlichen Hängen stehen drei alte und verlassene Gebäude, die die Einheimischen Qasr, Schloss, nennen. Die Schlösser von Sioch Kuh sind wichtige historische Werke, von denen noch heute manche aufrecht stehen und Zeuge für die Größe und Pracht Irans in der Vergangenheit und der Kreativität und Kunst der Architekten ihrer Zeit sind. Das größte und wichtigste Schloss ist das Shah Abbasi Schloss Bahram Schloss, das auf 1024 Meter an der Kreuzung der Routen von Esfahan, Kaushan und Khar bzw. Germsar und Khorasan gebaut wurde. Der Grundriss ist viereckig und von einigen Türmen umgeben. An der südlichen und nördlichen Flanke befinden sich Eingangstore. Die Fassade ist mit großen geschliffenen Kalksteinen bedeckt. Die Steine wurden auf den Bergen in der Nähe herabgeschafft. Im Bauinneren tritt man in einen großen Raum, der umgeben ist von kleineren Zimmern. Im Gebäude wurden zudem ein großer Saal vorgesehen sowie Stallungen. Der bemerkenswerteste Punkt bei diesem Bauwerk ist seine Wasserversorgung. Das geschah mit Hilfe von Tonröhren und Steinbächen, die von 7 Kilometer entfernt das Wasser zum Schloss leiteten. Die Konstruktionen und die Art, wie das Wasser weitergeleitet wurde, ist erstaunlich. Die Forschungen deuten darauf hin, dass der gegenwärtige Steinbau auf eine alte, antike Ruine gebaut wurde. Um das Schloss herum hat man Tongefäße aus der Zeit der Timuriden gefunden. Das Gebäude wurde von den Safawiden renoviert und vollständig neu aufgebaut, deshalb auch die Bezeichnung Shah Abbasi Palast. Was die ganze Angelegenheit noch interessanter macht, ist, dass das Schloss heute im Nationalen Naturschutzpark liegt, was es für Touristen nur noch attraktiver macht. Die einzigartige Natur und die seltenen Pflanzen und Tierarten sind für Besucher stets ein besonderer Anziehungspunkt. In alten Zeiten, als es noch keine Trinkwasserversorgung im heutigen Sinne mit Rohrleitungen und so weiter gab, hat man an verschiedenen Ecken der Stadt Wasserspeicher gebaut. In Simran und besonders Germsar sind zahlreiche solcher Speicher gebaut worden, die heute noch teilweise intakt sind. Ihre Architektur ist fast identisch. Über dem Boden wird eine kegelförmige Kuppel gebaut, auf deren Spitze Windfänge errichtet werden. Dadurch entsteht ein Kühlsystem, das das Wasser kühl hält. Den größten Wasserspeicher in der Region findet man in Yarmsar. Er wurde unter den Katscharen gebaut. Die Rundtreppe in die Tiefe hat 24 Stufen. Der Speicher selbst ist 14 Meter tief. Damit waren die Stadtbewohner für 5 Monate mit Trinkwasser versorgt. An der Kuppelspitze ist eine eckige Luke angebracht, die für Durchzug, frische Luft und Kühle sorgt. Das Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. In Yarmsar trifft man noch auf andere Wasserspeicher, die unterwegs von Reisenden besucht werden. Naturliebhaber kommen überall auf der Welt auf ihre Kosten, so auch in Yarmsar. Die Salzminen der Region zählen zu den schönsten Naturlandschaften Irans. In Sardarin Yarmsar zweigen einige Nebenwege vom Hauptweg ab, die zu den Salzminen führen. Für Geotouristen und Geologen sind diese Minen äußerst lehrreich und interessant. Insgesamt wurden 27 Salzminen in Yarmsar gezählt. Das gewonnene Salz aus diesen Minen ist 98% rein. Eines der schönsten Minen ist die Mine Kuh Dasht Kuhan. Diese Mine ist in ihrer Art unter den Salzminen in der Region von außergewöhnlicher Schönheit. Die Mine erstreckt sich als Labyrinth etwa 1,5 Kilometer unter der Erde. In den Tunnels wurden 6 große Salzsäulen mit 12 Metern Höhe und Durchmesser von 10 mal 20 Meter angebracht, um einen Einsturz zu verhindern. Sie ziehen sofort die Aufmerksamkeit jeden Besuchers auf sich. Angesichts des Halbwüstenklimas in Yarmsar bieten die Minen ein angenehmes Besuchsziel für Touristen im Sommer und Winter. Nächste Woche setzen wir diesen Beitrag fort.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Solar Arili mit dem Titel Yode Yoran, das heißt In Erinnerung an die Freunde.
ای دل زه چه گردی که پیدا چه کندن در حسرت یاران چه کندن دل گشته دشته غم که باران برسد پیکی یا پیامی یا سلامی زیاران برسد ای جام دریایی بیا که چون تو بازایی بهاران برسد.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Islam, Ernährung und Gesundheit. Weiterhin guten Empfang.
Islam, Ernährung und Gesundheit. Hallo liebe Hörer, Freunde der Beitragsreihe Islam, Ernährung und Gesundheit. In der letzten Sendung haben wir über Essgewohnheiten im Islam gesprochen. Es ist zu erwähnen, dass dieses Thema im Islam sehr weit verbreitet ist und daher nicht alles in unserer Beitragsreihe besprochen werden kann. In der heutigen Sendung werden wir über die islamischen Gastgeberregeln sprechen. Bleiben Sie also dran. Gastfreundschaft gibt es seit vielen Jahren unter verschiedenen Völkern. Jeder Mensch auf der Welt achtet unabhängig seiner Eigenschaften und Herkunft auf die Gastfreundschaft. Mit der Erscheinung des Islam fand diese Eigenschaft noch stärkere Beachtung. Gastfreundlichkeit und Respekt gegenüber dem Gast wurde im Koran und in Überlieferungen erwähnt, und heutzutage ist dies unter den islamischen Völkern eine angesehene Tradition. Der Prophet Mohammed sprach, jeden, der dich besucht, sollst du respektieren. In den Überlieferungen steht, über drei Themen wird man im Jenseits gefragt. Über das Scharia, das heißt das Essen vor dem Sonnenaufgang in der Fastenzeit, über die Mahlzeit zum Fastenbrechen, das Iftar und über das, was du mit deinen Brüdern, genannt Freunden und Bekannten, isst. Für Gott ist sowohl der Gast wie auch der Gastgeber sehr würdevoll. Gott freut sich, wenn der Gast seinen religiösen Bruder besucht und vergibt dem Gastgeber, der seine Gäste angemessen bedient. In islamischen Lehren ist der Gast Gottes Freund und er bringt Segen und Gnade mit sich. Prophet Mohammed sprach, wenn Gott einer Gruppe von Menschen etwas Gutes geben möchte, schickt er ihr ein kostbares Geschenk. Man fragt ihn, o Prophet Gottes, was für ein Geschenk? Er antwortete, dieses Geschenk ist der Gast. Der Gast bringt Gaben mit sich und nimmt die Sünden der Gastgeber mit. Somit wird ihnen vergeben. In jeder Gesellschaft wird der Gast gemäß den vorhandenen Sitten bedient. In verschiedenen Gesellschaften sind diese Sitten auf Moral und Erziehung ausgerichtet. In manchen nicht-muslimischen Ländern bedient man den Gast aber mit alkoholischen Getränken und Haramspeisen, was aus islamischer Sicht unmoralisch und religionsrechtlich verboten ist. Im Islam wird allerdings betont, dass der Gastgeber sich nicht unter Druck setzen soll und den Gast mit dem bedient, was er zu Hause hat. Salman, ein Anhänger von Prophet Mohammed, sagte, der Prophet Gottes empfahl uns, wenn wir nicht viel zu Hause haben, um es dem Gast aufzuwarten, so sollen wir ihm das vorsetzen, was gerade vorhanden ist. Dem Gastgeber wird dennoch empfohlen, dass er sein Bestes gibt und den Besucher mit dem bedient, was er hat. Auch heißt es aus der Sicht von islamischen Großgelehrten, dass man beim Aufwarten die Grenze nicht überschreiten soll.
In diesem Zusammenhang wird auf eine gute Tat von Prophet Abraham a.s. im Koran erwähnt wurde hingewiesen. Im Koran steht, dass Abraham immer, wenn ein unbekannter Gast oder Reisender zu ihm kam, seinem Besucher ein gutes Essen zubereitete. Für ihn war es wichtig, dass er ihm das beste Essen anbietet. Im Koran heißt es in der Sure Zariyat, Vers 24 bis 27, »Hast du nicht über die würdigen Gäste von Abraham gehört? Als sie zu ihm kamen und sagten, »Gruß an dich«, er antwortete, »Gruß an euch, ihr unbekannte Gruppe.« Dann ging er heimlich zu seiner Familie und holte ein großes gebratenes Schaf und gab es ihnen. Der islamische Denker Imam Muhammad Ghazali sagte über die Gastfreundlichkeit, immer wenn ein Gast zu dir kommt, bediene ihn so gut wie du kannst, aber wenn du zu jemandem gehst, bleib nicht zu lang, damit du dem Gastgeber nicht zur Last fällst. Eine weitere Regel ist, dass man den Gast fragt, was er gern isst. Dies ist eine gute Tat und sie wird von Gott belohnt. Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sprach, Demjenigen, der seinen Gast freundlich empfängt, wird Gott vergeben. Wenn man einem Gläubigen eine Freude macht, ist es so, als ob man Gott eine Freude gemacht hat. Daher ist es ein Gebot, dass man seinen Gast mit voller Freude empfängt und ihn bestens bedient. Man soll das Essen sofort vorbereiten und beim Kochen auf die Anzahl der Besucher achten. Jaber erzählt über Prophet Muhammad, dass er gesagt hat, die Gastfreundlichkeit wird von Gott belohnt. Aber es ist auch zu erwähnen, dass jede gute Tat von einer Gefahr bedroht werden kann. Dann nämlich, wenn der Gastgeber zu viel vorbereitet, denn das gilt als Verschwendung. Diese Art von Aufwartung entsteht dann, wenn man versucht, immer besser zu sein als der andere. In der islamischen Kultur sind Besuche erst dann wertvoll, wenn sie das Ziel haben, Freundschaften zu stabilisieren und seine Mitmenschen zu sättigen. Bis zu einer weiteren Folge unserer Sendereihe Gott schütze Sie.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.